Moin moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Wir sind wieder da. Wir hoffen, dass die Folge nicht ganz so strittig und kontrovers wird wie der vergangene Bundesliga-Spieltag. Und gerade wenn es so viel zu diskutieren gibt, dann brauche ich natürlich die geballte Expertise neben mir. Die hat leider abgesagt und deswegen ist Anton da. Anton, grüß dich.
Hallo Moritz. Ja, vielen Dank für diese tolle Einführung und Vorstellung in die Folge. Ich werde mir größte Mühe geben, keine Fehlentscheidungen hier zu treffen. Und dementsprechend lass uns doch direkt mal mit unserer ersten Kategorie starten.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Ja, und da habe ich mir direkt mal die TSG aus Hoffenheim geschnappt. Sowas wie die Mannschaft der Stunde momentan in der Bundesliga. Wir haben sie jetzt schon ganz häufig und ganz zu Recht hier genannt. Sie sind wirklich unaufhaltbar, so scheint es momentan. Die letzte Niederlage, nur um das mal in Relation zu setzen, war gegen die Dortmunder. Und das ist auch schon eine ganze Weile her. Inzwischen fast 2 Monate, Anfang Dezember. Und seitdem haben sie wirklich konstant gepunktet, konstant auch ausschließlich gewonnen. Ein Unentschieden war nochmal dazwischen gegen die Stuttgarter. Aber ansonsten wirklich nur Dreier eingefahren und das auch nicht auf irgendeine Art und Weise, sondern immer wieder mit unfassbar schönem, gut anzusehenden Fußball. Ja, man muss es einfach so herausstellen, die Hoffenheimer vielleicht momentan die konstanteste und am schönsten anzusehende Mannschaft in dieser Bundesliga. Wer hätte das gedacht, dass dieser Satz mal fällt? Oder würdest du das auch zurückpfeifen und mir wieder um die Ohren hauen?
Nee, ist kein Fall für den VAR, also das kann man so stehen lassen. Christian Ilzer und seine Jungs sind hier wirklich richtig on fire. Ja, es ist gefühlt schon so ein Broken Record. Also du hast es gesagt, die letzten 2 Monate gab es gefühlt keinen Grund mehr zur Kritik, zumindest zur sportlichen an der TSG Hoffenheim. Und das ist schon einfach eine krasse Entwicklung und es macht Spaß. Wir hatten bei uns bei DAZN auf Social Media vor dem Spieltag so einen Vergleich, so wie Hoffenheim gerade spielt und wie sich's anfühlt. Und dann so ein Bild von der Herbstmeistermannschaft damals mit Carlos Eduardo und Demba Ba und so weiter. Ist vielleicht noch ein Stück dahinter anzusiedeln, wie sie gerade spielen, aber trotzdem, sie machen wirklich Spaß, spielen echt einen ansehnlichen Fußball und ja, sind gerade gefühlt nicht aufzuhalten. Also das ist wirklich stark und finde ich auch. Ich finde es immer so ein Zeichen einer Top-Mannschaft, das ist eine super krasse Floskel, ich weiß, aber dass du so Spiele, die du gewinnen musst, dann auch so souverän gewinnst. Also irgendwie lassen die sich da gar nicht irgendwie groß beirren, wenn dann so ein Gegner kommt wie Union Berlin in den Kraichgau, dann ist das gefühlt gar keine Diskussion mehr, in welche Richtung dieses Spiel geht und das ist dann schon, finde ich, ein großes Kompliment an den Trainer und an die Mannschaft, wie sie solche Spiele einfach immer wieder relativ unbeschwert ziehen.
Das stimmt absolut. Also du hast es angesprochen, ich hatte das Ergebnis vom Wochenende noch gar nicht gesagt. Richtig, 3-1 gewonnen gegen Union Berlin und das eben ganz souverän. Und ich freue mich wirklich sehr auf die kommende Woche, denn da steht dann das Topspiel an, am Sonntag. Bayern hat die TSG aus Hoffenheim zu Gast. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Denn die Bayern, die ja zumindest in der Bundesliga, sind ja auch so ein bisschen am Wackeln in letzter Zeit.
Ja, gute Überleitung, denn mein erster Sieger ist der HSV. Ich muss es machen, es tut mir natürlich im Herzen weh, aber sie haben wirklich ein tolles, tolles Spiel gemacht gegen die Bayern. Lange nicht mehr ein Team aus der unteren Tabellenhälfte gesehen, das so stark gegen die Bayern performt hat. Klar, die Augsburger haben letzte Woche gegen sie gewonnen, aber ich finde irgendwie von der Herangehensweise war es noch mal beeindruckender. Lag mit Sicherheit auch daran, dass die Hamburger zu Hause gespielt haben. Das ist natürlich auch eine Kulisse, die einen noch mal beflügelt. Aber das ist einfach, das geht so ein bisschen ab irgendwie dem HSV in dieser Saison oder geht unter, finde ich, in der Betrachtung, dass sie, wenn man sich die Tabelle anschaut, die Tordifferenz anschaut, denkt man sich, okay, lahmarschiger Fußball beim HSV. Nee, die sind statistisch das Team, das die meisten Torschüsse abgibt für ein Tor. Also die ballern viel, die machen nur einfach keine Tore. Deswegen liegt es da eher an der Chancenverwertung als daran, dass sie nichts nach vorne machen und dass sie eben Qualität nach vorne haben und auch diesen Drang nach vorne. Das hat man auch gegen die Bayern gesehen. Gab auch hier und da Einladungen von den Bayern, den ein oder anderen neuer Ausflug, der nicht hundertprozentig souverän war. Und bevor wir dann über strittige Entscheidungen reden, muss man einfach mal dem HSV ein großes Kompliment machen, dass sie wirklich stark gespielt haben, auch wenn es natürlich ärgerlich ist, dass die Bayern gerade in letzter Zeit gegen diese Teams unten drin gefühlt die Punkte verschenken.
Ja, absolut. Aus Bayern-Sicht stimmt das. Aus Hamburger Sicht jetzt einfach, weil wir da gerade sind, völlig zu Recht hier als Spieltagssieger geführt. Nur um sich das nochmal klar zu machen, ne? Der letzte Punktgewinn des HSV gegen die Bayern ist mal gute, ja, knapp 12 Jahre her. Damals auch ein 0-0 im Volkspark 2014. Und seitdem gab es ja auch immer mal wieder richtig heftige Klatschen. Ne? Da war zweimal ein 0-8 dabei, zuletzt ein 0-5 auch in der Hinserie, 0-6 davor, das letzte Mal 2018. Also sich jetzt hier gegen die Bayern einen Punkt im Abstiegskampf zu holen, ist einfach unfassbar wichtig und vor allem, wie du es gesagt hast, auch einfach verdient, weil sie so gekämpft haben, weil sie so gespielt haben, wie sie es getan haben. Und ja, so ein bisschen ein Name, der für diesen Erfolg auch steht, ist Luka Vucevic, der, ich habe gerade noch mal vor der Podcast-Aufnahme ein bisschen durch Instagram gescrollt und da auch bei so einer Meme-Seite gesehen, der wird da ja zu Recht gefeiert wie ein Gott, so wie er da auch eingeköpft hat gegen die Bayern und generell auch ein überragendes Spiel gegen Harry Kane gemacht hat. Also der Junge, wo wir gerade hier die Folge am Deadline-Day aufnehmen, wird aller Voraussicht nach nicht mehr ganz so lange den Hamburgern erhalten bleiben. Leider, aus Hamburger Sicht, auch die Bayern ja angeblich schon mit einem Auge drauf. Und das kann man gut verstehen, denn was ist das bitte für ein genialer Spieler? Der ist 18 Jahre alt und wirkt so, als hätte er, ich glaube, Lothar hat es auch in der Übertragung gesagt, irgendwie, als hätte er schon Meisterschaften und Champions League-Siege eingefahren, ja, weil der einfach so abgeklärt spielt. Dann macht er auch noch das Tor, also wirklich einer, vielleicht die Entdeckung der Saison fast schon. Also, weil das ist wirklich, ja, jetzt bin ich selber schon fast geneigt zu sagen, Weltklasse, was der da spielt. Aber wenn man das alles in Relation setzt mit Alter, Erfahrung und, dann finde ich, ist das gar nicht mehr so weit weg. Also wirklich ein toller Spieler.
Ja, also der hat, glaube ich, einfach, weil er noch so jung ist, einfach noch viel, viel Raum für Entwicklung. Aber also ich war schon in den ersten Spielen irgendwie überrascht, wie gut der ist. Und man muss sich auch nochmal vor Augen führen, der ist erst im Sommer aus Kroatien zu Tottenham gewechselt. Also den hätten auch andere Teams sich holen können. 11 Millionen haben die Spurs für den hingelegt. Das ist jetzt schon lächerlich, die Summe eigentlich. Also die wird wahrscheinlich sogar der HSV hinlegen, wenn sie in der Position wären. Und ich sag mal, es ist vielleicht ein bisschen ja, im Eifer des Gefechts ein bisschen zu sehr irgendwie in dem Moment gefangen. Aber der hat, finde ich, alles, was er braucht, um ein Top-5-Verteidiger der Welt zu werden. Ich finde, der bringt Physis mit, der ist Zweikampfquote, glaube ich, immer noch entweder der beste oder einer der besten Spieler der Liga. Ist 18, wie du gesagt hast, torgefährlich, hat ja auch schon verschiedene Tore gemacht, also diese Tore wie jetzt gegen Bayern, dann dieses Wahnsinnstor gegen Bremen im Derby, hat auch aus der Distanz schon richtig gute Schüsse abgelassen, also der ist wirklich, also für einen Innenverteidiger gefühlt ein Allrounder und dann halt er mit 18 Jahren noch so eine Attitude irgendwie so, ja komm Harry Kane, ich mach dich weg, komm gerne ran, bring deine Freunde mit, ihr schießt keine Tore gegen mich. das ist irgendwie, ja, krass. Der HSV hat da wirklich einen Coup gelandet, natürlich auch über die Connection mit seinem Bruder. Das auch so ein Ding, hat er jetzt, glaube ich, gerade erst wieder gesagt, dass er schon Bock hätte, nochmal mit seinem Bruder zusammenzuspielen. Das ginge nur, wenn er eben über den Sommer hinaus vielleicht nochmal beim HSV bleibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spurs den nochmal ein Jahr an den HSV verleihen. Warum sollten sie das machen? Also den kannst du im Sommer schon für wahrscheinlich 50 plus verkaufen oder ihn eben selber nochmal ein Jahr bei dir spielen. Aber unfassbarer Spieler und ich sag, das ist einer, der in den nächsten 10 Jahren wird der, glaube ich, die Verteidigung Europas dominieren.
Gehe ich komplett mit. Ist ein ambitionierter Take, aber das, was man bisher so gesehen hat, finde ich, kann man den genau so bringen.
Ja, dann gehe ich über zum nächsten Sieger. Und da habe ich eine kleine Frage für dich, denn bei uns im Skript stehen drei Fragezeichen. Nicht die drei Fragezeichen, nicht Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews.
Schade.
Liebe Grüße an der Stelle.
Wenn ihr hört, Jungs, liebe Grüße.
Ja, genau. Grüße an Titus.
Wenn wir bei irgendeinem Fall helfen können, sagt Bescheid.
Ja, ja.
Oder ihr könnt mir jetzt helfen.
Zum Schrottplatz Werder Bremen kommen wir später. nein, kleine Quizfrage an dich, Anton. Wer ist der Spieler, der die meisten Kopfballtore geschossen hat unter den aktiven Bundesligaspielern? Denn der ist mein nächster Spieltagssieger.
Boah, das ist eine gute Frage.
21 Kopfballtore sind es in der Bundesliga.
Dann muss er ja auch schon eine ganze Weile dabei sein.
Ist ein Stürmer.
21 kommt man nicht mal eben so. Habe ich Zeit für eine kurze Zigarettenpause? Ist es die Fluppe?
Hat er schon so viele? Ist nicht die Fluppe, aber der ist wahrscheinlich knapp dahinter.
Ich würde sagen, der hat in letzter Zeit auf jeden Fall viele Kopfballtore gemacht.
Ich gebe dir einen kleinen Tipp, schau mal bei dir ins Skript.
Ah, okay. Ist es vielleicht derjenige, der dann auch bei mir aufgetaucht hat? Hat der schon so viele? Michael Gregoritsch?
Michael Gregoritsch. Das ist sehr lustig. Ich habe meine Fragezeichen aufgeschrieben, da hattest du dein Skript noch gar nicht ausgefüllt und wollte quasi damit so ein bisschen dieses kleine Quiz einbauen und dann hast du dich auch für ihn an gleicher
ja
Stelle
Wahnsinn.
Entschieden.
Genau, ja. Ich habe es auch noch.
Michael Gregoritsch, genau.
Dass ihr das mal versteht, wir haben dann unsere Spalten, wo wir unsere Sieger und Verlierer dann eintragen und die Fragezeichen standen, wie gesagt, schon da, als ich mein Skript befüllt habe. Und ich habe genau in der gleichen Zeile auch noch quasi die Antwort auf diese Fragezeichen gegeben. Also ohne, dass wir uns das jetzt abgesprochen haben.
Kannst du nicht.
Ich hätte ja auch, keine Ahnung, ich hätte ja auch die Augsburger oder Manuel Baum einfach nehmen können als Sieger. Aber da ist einfach diese Chemistry zwischen uns schon über die, ja, wie soll man sagen, über die Folgen hinaus quasi schon in der Planung, in der Verwirklichung, in der Erstellung. Sind wir auch schon so verbunden. Stark.
Ist überragend. Ich würde sagen, dadurch können wir diesen Sieger zusammengestalten. Also Gregoritsch steht da bei uns beiden an zweiter Stelle, hat einen Doppelpack geschnürt gegen St. Pauli, damit seine Augsburger zum 2-1-Sieg geschossen. Ich habe ihn auch deswegen aufgeschrieben oder habe überhaupt diese Wahnsinnsstatistik für dich parat, weil ich das Spiel im Einzelspiel kommentiert habe für The Zone im Real Life. Und deswegen habe ich das natürlich auch nochmal irgendwie ein bisschen näher verfolgt. Es war tatsächlich ein bisschen attraktiver, als man denkt, so Augsburg gegen Pauli und Gregoritsch. Also auch da muss ich wieder so ein bisschen eine Träne vergießen, weil ich weiß noch, wie der vor ein paar Wochen noch bei Bremen gehandelt wurde. Ah, vielleicht den Gregoritsch mal als Stürmer holen, weil wir machen ja keine Stürmertore. Die ganzen Fans, nee, bleib mir weg mit dem Gregoritsch, bitte nicht. Ja, also jetzt macht er hier direkt zwei Buden. Sicherlich geht's aufregender, aber der Typ macht halt Tore. Jetzt 61 Bundesliga-Tore, davon eben 21 per Kopf. Und hat zumindest in dem Spiel gezeigt, warum man ihn da vorne reinstellt. Immer wieder anspielbar gewesen, hat viele Schüsse abgegeben und ist dann eben da, wo er sein muss. Erste macht er per Kopf nach einer Ecke und das zweite dann nach einem super Steckpass eiskalt vorm Keeper. Und so kannst du dann eben ein Spiel gewinnen. Die Augsburger, also nachdem sie die Bayern bezwingen konnten, auch gegen St. Pauli mit einem 2-1-Sieg, geht in Ordnung, auch wenn es ein bisschen drunter und drüber ging in dem Spiel. Aber, und Pauli sehr viele Chancen hatte, muss man auch sagen. Aber Gregoritsch, auf jeden Fall verdienter Sieger, seine ersten beiden Tore seit Mai 22, damals noch gegen Greuther Fürth getroffen.
Für die Augsburger meinst du?
Für die Augsburger, sorry.
Ja, genau. Ja, genau, das ist nämlich auch, ne? Gregoritsch, auch deswegen habe ich ihn bewusst gewählt, weil er eben ja erst seit einem guten Monat da ist, kam von Brøndby wieder zurück in die Bundesliga, hat sich da gar nicht wohl gefühlt und ich habe damals ja auch das Spiel St. Pauli gegen Bremen kommentiert und da war genau diese Phase, von der du eben gesprochen hast, dass Gregoritsch bei den Bremern im Gespräch war. Das war ganz lustig, weil ich so während des Kommentars Nachrichten reinbekommen habe auf dem Handy. Übrigens jetzt gerade Gregoritsch bei Bremen im Gespräch, falls du es einbauen willst. Und dann habe ich schon überlegt, es irgendwann zu machen. Und dann kam zum Glück aber die relativ schnell danach noch die Nachricht, Gregoritsch und Bremen, das wird doch nichts. Also es wurde dann sehr schnell schon wieder klargestellt, dass das irgendwie nichts wird. Da habe ich es dementsprechend dann auch nicht fälschlicherweise on air verkauft. Aber ja, ich meine, auf die Bremer kommen wir natürlich noch zu sprechen. Da ist auch was Großes passiert gerade erst. Aber der wäre vielleicht einer, der helfen könnte. Ist auch so ein bisschen unterschätzt, finde ich, ne? Also der hat auch schon Europa League gespielt, der ist österreichischer Nationalspieler, der ist Klar, jetzt nicht der Superknipser bei 274 Bundesligaspielen, 61 Tore. Das ist jetzt nicht überragend, aber das ist auch nicht schlecht. Also mach da erstmal deine 61 Bundesliga-Tore. Dementsprechend, ja, absolut verdienter Spieltagssieger hier. Und mit den Kopfballtoren, ich finde, was irgendwie immer ein bisschen untergeht bei ihm, ist, dass der richtig, richtig groß ist. Ich finde, irgendwie, das wirkt manchmal gar nicht so. Der ist einfach 1,94, also auch eine richtige Kante. Dementsprechend kommen die Kopfballtore auch nicht von ungefähr. Dann springe ich weiter zu meinem nächsten Sieger und das sind die Kölner. Ganz enorm wichtiger Sieg, 1-0 gewonnen gegen den VfL Wolfsburg. Und ja, am Ende haben sie es über die Zeit gerettet, aber das musst du in so einem Spiel dann auch erstmal machen. Also 1-0 in Führung gegangen in der ersten Halbzeit und das dann eben über die 90 Minuten durch verteidigt. Und das war ja einfach so ein enorm wichtiger Sieg. Ich möchte es an der Stelle nochmal sagen. Es war ein regelrechtes 6-Punkte-Spiel. Die Kölner jetzt mit 23 Punkten einen großen Sprung weggemacht von der gefährlichen Abstiegszone, wo die Wolfsburger eben weiterhin mittendrin sind. Und allein das rechtfertigt meiner Meinung nach die Nominierung hier oder die Aufzählung bei den Spieltagssiegern. Denn das war ja einfach ein Spiel, was dir richtig viel Platz schafft und Ruhe schafft, vor allem, denn ja, bei den Kölnern ging es ja in den letzten Wochen auch das ein oder andere Mal doch etwas ungemütlicher zu. Kwasniok da auch irgendwie schon angezählt halb von den Fans, aus was auch immer für Gründen. Und dieser Sieg eben, der verschafft dem ganzen Umfeld mal so ein bisschen Ruhe. Da hast du jetzt ein kleines Polster, mit dem man arbeiten kann, mit dem man entspannter arbeiten kann und über das man sich wirklich riesig freuen darf.
Ja, also jetzt sagst du so eine knappe Woche Ruhe, bis sie dann gegen Leipzig verlieren, danach gegen Stuttgart und dann ist wieder, steht wieder halb Köln in Flammen. Also ja, haben wir auch schon hier drüber geredet. Bisschen komisch, wie sehr da irgendwie Kritik geübt wird, aber definitiv ein wichtiger Sieg und ich sag mal so, wenn du bei uns hier einen Sieg holst, dann musst du schon sehr viel irgendwie trotzdem falsch gemacht haben, um nicht Spieltagssieger zu werden, deswegen völlig legitim, die Kölner da aufzuschreiben. Ja, mein letzter Spieltagssieger, auch ein Stürmer, über Gregoritsch haben wir schon geredet, damals einst im Tauschdeal mit Michael Gregoritsch transferiert worden, Ermedin Demirovic. Gleiches Itch, andere Schreibweise und der hat die Stuttgarter zum Sieg geführt im Sonntagsspiel gegen Freiburg, also gegen das Ex-Team mit einem richtig schönen Tor, 89. Minute, den da angenommen und Half-Volley in den Winkel geschraubt. Sehr, sehr schönes Ding für mich, irgendwie Demirovic auch so einer, wo ich immer nicht ganz verstehe, wieso der dann irgendwie immer wieder aus der Startelf rausfliegt und vielleicht werden mir da Stuttgart-Fans widersprechen, werden sagen, ey, da gibt es immer wieder Spiele, da macht er zu wenig, aber das ist irgendwie so einer, immer wenn ich den sehe, ist der gut und ich finde, der bringt super viele Anlagen mit, die einfach wichtig sind und das hat er jetzt auch wieder gezeigt, hat das wichtige Tor gemacht als Joker und dass da viel von ihm abgefallen ist, hat man dann auch im Torjubel gemerkt, aber er natürlich der Siegtorschütze, aber die Stuttgarter hätte man hier genauso aufschreiben können, die eben die Freiburger so ein bisschen auf Distanz halten. Das war dann quasi auch ein 6-Punkte-Spiel, auch wenn sie 12 Punkte vor den Freiburgern sind. Denn Plot-Twist, jedes Spiel ist ein 6-Punkte-Spiel.
Expose mich doch hier nicht so, Mensch.
Die Stuttgarter verteidigen ihren Champions-League-Platz.
Ja, die sind echt gut drauf und vielleicht ist das auch der Grund, warum er einfach nicht so oft von Anfang an spielen kann, weil bei Stuttgart gerade alles funktioniert in der Offensive eigentlich. Also gut, jetzt haben sie lange gebraucht gegen die Freiburger, um dann das entscheidende Tor zu machen. Aber sie sind eben verdammt gut drauf. Die letzten Wochen nur diese Niederlage in der Europa League gegen die Roma. Ansonsten wirklich richtig stark und konstant auch mit dabei. Toller Start in das neue Jahr für die Stuttgarter, die halt jetzt eben auch mehr oder weniger souverän da auf einem Champions-League-Platz stehen. Und das ist auch dank Demirovic. Ich habe ja damals gesagt, als Guirassy zu Dortmund ging und Demirovic dafür von Stuttgart geholt wurde, dass ich finde, dass das jetzt gar nicht der ganz große Qualitätsunterschied ist oder Qualitätsverlust für die Stuttgarter in dem Sinne. Ja, Guirassy-Nummern hat er da doch nicht. Da musste ich auch ein bisschen zurückrudern, habe ich auch eingesehen. Aber ich bin nach wie vor einfach ein großer Fan von Demirovic. Nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz, einfach ein Top-Junge. Und das ist, finde ich, trotzdem auch toll, was er für eine Entwicklung genommen hat, ohne da despektierlich gegenüber Augsburger und Freiburger Fans und Verantwortlichen zu sein. Aber jetzt mit Stuttgart eben nochmal diesen Sprung auch aufs internationale Topgeschäft gemacht zu haben, natürlich den DFB-Pokalsieg zu holen. Also ich finde, Demirovic ist schon ein überdurchschnittlich guter Bundesliga-Stürmer, der eben bei so gut funktionierenden Stuttgart dann trotzdem noch so ein bisschen um seine Minuten kämpfen muss. Das zeigt einfach, was für eine unglaubliche Qualität auch im Stuttgarter Team vorherrscht. Und ich glaube, da kann sich einfach jeder Stuttgart-Fan freuen, ob jetzt da ein Demirovic startet oder ein Undav, ein Nate und. Das ist einfach immer Qualität da momentan und das funktioniert auch. Dementsprechend alles top beim VfB derzeit.
Ja, und gerade diese Breite brauchst du ja auch als eine Mannschaft, die international spielt, die das auch nächstes Jahr höchstwahrscheinlich tun wird. Und deswegen ist es wichtig, dass man da mehrere hat. Jetzt gerade haben sie, soweit ich weiß, nicht viel Verletzungssorgen in der Offensive. Deswegen ist es halt auch dadurch dann vielleicht ein bisschen voller auf der Ersatzbank, was die Offensivoptionen angeht. Aber kleinen Widerspruch muss ich machen bei dir, denn ich finde, dieses Niveau, was er jetzt hat, das hat er schon in dieser Augsburg-Saison erreicht, bevor er dann zu den Stuttgartern gegangen ist. Da hat er, finde ich, einen Riesenschritt nach vorne gemacht, hatte, glaube ich, 25 Torbeteiligungen oder so, vor 2 Jahren müsste das gewesen sein. Also da hat er, finde ich, ist er auf dieses Niveau gekommen, aber halt logischerweise in Augsburg kann er das nicht international zeigen.
Das war primär mein Punkt, so ja, im Sinne von, ja, dass er dieses Niveau halt einfach schon hatte, immer oder schon auch davor hatte und jetzt mit Stuttgart eben die Chance hat, das auch konstant auf einem internationalen Level und eben auch mit Titeln verknüpft zu zeigen. Also das hat mich einfach sehr viel gefreut, weil ich genau dieses Niveau halt eben auch schon über Jahre bei ihm gesehen habe.
Und deswegen war ich auch damals, ähnlich wie du, sehr unterstützend, was diesen Transfer anging als Guirassy-Ersatz, einfach weil er da vorne überragende Bundesliga-Saison gespielt hat, bei einer relativ grauen Maus mit den Augsburgern, die damals fast nach Europa gekommen wären, weil er halt da seine 25 Scorer gemacht hat. Das ist schon Wahnsinn als Stürmer bei Augsburg und deswegen für mich ein Top-Transfer damals, natürlich auch super für Augsburg gelaufen, denn ich weiß noch, seine Anfangszeiten bei Freiburg, da hat er mich jetzt nicht so umgehauen. Also da hat er schon natürlich auch viel Konkurrenz vorne gehabt, aber da hat er wenige Tore gemacht aus seinen Möglichkeiten. Die Ansätze hat man da schon so ein bisschen gesehen, aber jetzt finde ich, ich weiß nicht, ich finde es eine coole Mischung aus so einem Arbeiterstürmer, der auch so ein bisschen diese positive Arroganz hat und so ein bisschen giftig ist in Zweikämpfen, aber dann halt immer wieder auch so Traumtore schießt und halt technisch wirklich geile Sachen drauf hat. Gefällt mir gut und wie du sagst, auch super sympathisch.
Absolut, ja.
So, zu viel Positivität, oder? Jetzt müssen wir mal ein bisschen negativ
jetzt
werden.
Jetzt reicht's, ja.
Wie willst du es machen? Sportlich oder nicht sportlich?
Ja, lass uns den Elefanten im Raum nochmal direkt ansprechen, oder?
Ja, ja. Benjamin, kannst reinkommen. Nein, du redest natürlich von den Schiedsrichtern bzw. mehreren Schiedsrichterentscheidungen an diesem Spieltag. Man hat viele Memes gesehen, so der 31. Januar als wirklich historischer Tag in der Bundesliga-Geschichte, was komische Schiedsrichterentscheidungen angeht. Boah, es ist natürlich ein Riesenthema. Ich persönlich versuche es jetzt mal kurz auf den Punkt zu bringen. Für mich ist es kein Schiedsrichterproblem, sondern es ist ein, und ähnlich haben wir hier schon oft drüber geredet, und ich glaube, wahrscheinlich habe ich genau das schon mal gesagt, aber für mich ist es dann ein Problem des Regelwerks und der Vorgaben und Ansagen an die Schiedsrichter, wie Regeln auszulegen sind. Also eher so ein Interpretationsproblem meiner Meinung nach, was die Liga und was man eben vor einer Saison zusammen mit den Schiris verändern könnte, aber ich sehe gerade nicht, wie das passiert und gefühlt sind wir da in so einer Abwärtsspirale, die dann halt immer wieder so krasse Momente wie an diesem Spieltag produziert, die einfach Schwachsinn sind. Da, ab und zu kommt der VAR mit rein, aber das so ein bisschen meine kurz zusammengefasste Meinung zur Thematik. Wir können dann ja gleich auch mal auf ein paar Beispiele eingehen.
Ja, finde ich gut. Also grundsätzlich kann man mit dem Thema jetzt auch nicht nur wegen dieses Spieltags, der hat es nochmal ganz deutlich gezeigt, aber auch generell jetzt schon mit der bisher gespielten Saison, ja, gefühlt auch eine extra Folge mit Füllen. Wir hatten es hier immer wieder mit drin, zu Recht natürlich. Und das zeigt ja, was das Thema auch Macht in der Fußballwelt, weil es immer wieder aufkommt und es kann ja irgendwie nicht sein, beziehungsweise ich wünsche mir, und du sagst es trotzdem schon richtig, es ist schwierig, da die perfekte Lösung zu finden, aber ich wünsche mir, dass das irgendwie nochmal wieder verbessert wird, weil wenn gefühlt 99% der Fans auf diese Szenen, die wir gleich nochmal ansprechen werden, draufschauen und sagen, das hätte ich jetzt irgendwie anders bewertet, dann darf es doch irgendwie nicht sein, dass es da vielleicht irgendwelche, ja, kleinen Unterparagraphen im Regelwerk gibt, die dann vielleicht doch noch argumentieren lassen, hier ist diese Entscheidung doch keine komplett falsche. Also es ist ganz merkwürdig, gerade was da jetzt auf diesem Spieltag nochmal passiert ist, weil gefühlt jeder draufschaut und sagt, hä, das wird doch, müsste doch genau andersrum entschieden werden und es dann aber doch nicht so entschieden wird. Und das ist komisch, weil dann einfach nur unnötig extreme Diskussionen aufkommen, sei es jetzt um den VAR, sei es ums deutsche Schiedsrichterwesen und sei es einfach nur generell um die Regelauslegung. Und das ist wirklich schade, weil es gibt jetzt ja durch diese Schiedsrichter-Cams und so auch immer wieder vermehrt diese Ausschnitte aus dem Spiel, die den Schiedsrichtern, finde ich, extrem helfen, auch an Sympathie zu gewinnen. Weil man da sieht, die machen einfach auch eigentlich immer einen tollen Job, was so die Spielleitung angeht, was die Kommunikation angeht und. Und dann gibt es halt einmal eine Szene im Spiel, die dann aber das komplett überschatten kann. Und das ist natürlich schade, wenn du da aus verschiedenen, von verschiedenen Gewerken dann auch im Stich gelassen wirst. Sei es dann der VAR, der dann irgendwie nicht sagt, schau dir das vielleicht nochmal an oder sagt, ja, regeltechnisch kannst du den so geben, was auch immer. Da weiß ich jetzt nicht die genauen Abläufe, aber das ist schon ein Thema, was einfach, ja, leider immer wieder für große Diskussionen sorgt.
Ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Für mich ist es in letzter Zeit so, dass für meinen Geschmack einfach zu viele Elfmeter gegeben werden. Es ist nicht so, dass ich sage, ey, hier wird rumgehackt wie sonst wo und es gibt keine Elfmeter, sondern eher andersrum. Das sind einfach zu viele Sachen, die gepfiffen werden. Und vielleicht der einfachste Schritt für mich wäre, so ein bisschen wie bei FIFA, diese Slider einfach mal ein bisschen runterstellen. Einfach mal sagen, hey, es braucht jetzt mal ein bisschen mehr, dass wir Elfmeter pfeifen. Gerade was Fouls angeht. Handspiel haben wir jetzt, finde ich, in den letzten Wochen eigentlich ein bisschen besser im Griff gehabt. Da fällt mir jetzt gerade nichts ein, wo ich sage, das war wieder kurios falsch. Ich habe das Gefühl, da sind wir ein bisschen, vielleicht ist es jetzt auch nur Zufall, aber vielleicht sind wir da ein bisschen, vernünftiger geworden, was dann alles als Handspiel zu werten ist. Und relativ viele Sachen sind dann nicht mehr gepfiffen worden, gerade wenn er vom eigenen Körper nochmal abgefälscht wird oder so. Aber ja, wir können ja mal anfangen, zum Beispiel mit der Szene David Raum gegen Philipp Tietz bei Leipzig gegen Mainz, wo Raum ja zum Ball geht und Tietz wirklich gefühlt einen Spagat macht, um dann außen berührt zu werden, weil er sich so ein bisschen in den Ball reinwirft. Er geht nicht zum Ball, er will einfach nur quasi sich Raum in den Weg stellen. Und ich sag, wenn du das an der Mittellinie machst und Raum dann von hinten in ihn reinrennt, dann ist das auch kein Foul. Du kannst auch nicht während des Spiels dich irgendwo in den Weg stellen eines Sprinters und es wird dir immer abgepfiffen. Das ist dann eher Foul von dem Spieler, der sich in den Weg stellt. Und in dem Fall soll es dann Elfmeter geben, ist für mich ganz, ganz schlimm und gibt es im Moment immer häufiger. Das und eine andere Szene, zu der wir gleich noch kommen, sind, finde ich, gerade so die beiden Arten von Elfmeterpfiffen, die mir super krass gegen den Strich gehen, weil ich einfach finde, das hat nichts mit Fußball zu tun. Raum geht zum Ball, Tietz stellt sich irgendwie 2 Meter entfernt vom Ball so ein bisschen breit hin, damit er irgendwie Raum blocken kann. Und weil der dann ein bisschen in ihn reinläuft, soll es Elfmeter geben. Finde ich schockierend und in dem Fall dann eben sogar ein Elfmeter, der dafür sorgt, dass die Mainzer am Ende das Spiel sogar gewinnen in Leipzig.
Ja, es ist ganz eindeutig. Also für mich die Szene symptomatisch für dieses ganze Thema ist überhaupt nicht im Sinne des Fußballs. Das ist doch niemals ein Elfmeter. Und das ist ja wahrscheinlich nicht mal wirklich ein Foul. Also da musst du sagen, ja, Tietz versucht, sich da dazwischen zu schieben und wenn man irgendwie vielleicht die Mini-Frames sieht, dann war Tietz vielleicht den einen Zentimeter noch davor, aber nein, also müssen wir gar nicht erst anfangen, drüber zu diskutieren. Für mich überhaupt gar kein Foul, geschweige denn Elfmeter. Also da finde ich gut, was du gesagt hast, so, dass man auch mal überlegen muss, was ist das jetzt für ein Foul? Ja klar, das ist aber schon immer so gewesen, dass für einen Elfmeter reicht mir das nicht, dieser Satz, ne? Den kennt man ja. Und das ist auch wirklich die Wahrheit. Da muss man überlegen, einen Elfmeter zu pfeifen, ist eine Extremsituation, ein extremer Eingriff in das Spielgeschehen. Und da, das ist nun mal bei Fußball so, es gibt diese Allerwelts-Fouls, es gibt diese taktischen, ein bisschen hier, ja komm, halt mal kurz fest oder was auch immer, die dann im Mittelfeld oft passieren, um dann irgendwie den Spielfluss zu unterbinden. Und es gibt eben elfmeterwürdige Fouls, die dann eben auch den kompletten Spielverlauf auf den Kopf stellen können. Hm. Die Mainzer jetzt generell in dem Spiel jetzt als Beispiel waren auch gut, sowieso gut drin und so, das meine ich jetzt gar nicht, aber das ist erstmal grundsätzlich so das Thema. Wenn du Elfmeter pfeifst, dann musst du dir bewusst sein, dieser Pfiff kann jetzt ein Spiel entscheiden, wo potenziell Millionen von Euro dranhängen für die jeweiligen Vereine. Und ja, übertrieben, also ist nicht auf Wettbasis bezogen, sondern ne, also das ist einfach eine extreme Wichtigkeit halt einfach bei jedem Spiel. Das ist ja ein extrem großes Business, wo dann auch ne, Vereine wie zum Beispiel jetzt Mainz, die, wenn die absteigen würden, wäre das eine Katastrophe für die. Ne? Und andersrum zum Beispiel, wenn Leipzig wieder die Champions League verpasst und. Naja, das jetzt nur so mal ganz weit ausgeholt. Da musst du dir einfach ganz sicher sein. Und auch wenn der Schiedsrichter, jetzt haben wir den VAR, wenn der Schiedsrichter vielleicht in der Situation das so gesehen hat, was ja passieren kann, extrem schnell, er hat vielleicht Tietz vorne gesehen und irgendwie eine Bewegung von Raum in den Mann oder was auch immer, da wünsche ich mir doch bitte vom VAR, hey, schau es dir nochmal an, das war so ein 50-50-Ding, ist schwierig, da jetzt auf Elfmeter zu gehen, beide irgendwie zum Ball, beide im Zweikampf, ohne böse Absicht von irgendwem und ohne klaren Wirkungstreffer, sage ich mal, davon Raum. Also ist jetzt nicht so, dass wenn Raum da nicht diese Berührung macht, Tietz sich umdreht und sofort einen Schuss in den Winkel absetzen kann oder so.
Er war ja nicht mal im klaren Ballbesitz.
Genau.
Also das, was mich richtig so aufregt.
Also er hatte keinerlei Kontrolle über den Ball. Er war selber nur in dem Zweikampf mit Raum verwickelt, den man 50-50 geben kann. Und da dann Elfmeter zu geben, ist einfach falsch, meiner Meinung nach.
Ja, also wenn er nur das Bein reinstellt, Tietz, und Raum dann über sein Bein stolpert, gibt es dann auch Elfmeter oder was? Nur weil Tietz im Weg war und dann von hinten getroffen wird. Also ich finde, wenn du nicht im Ballbesitz bist, so wie zum Beispiel, ich finde, ein bisschen vergleichen kann man es mit dem Elfmeter, dem zweiten für Guirassy, der da gefoult wird, der von hinten so ein bisschen einen in die Hacke bekommt, der ist zumindest am Ball und der ist am Fünfer und der wäre dann gleich zum Abschluss gekommen. Ist auch ein super leichter Kontakt, auf den er wartet und sich dann fallen lässt. Aber da kann ich zumindest sagen, Guirassy klar am Ball, Mainka, glaube ich, war es, von hinten trifft ihn an der Hacke, weil er da einfach so reinstochert und ihn und eben ihn klar trifft. Und dann ist es ein Elfmeter, aber Tietz, der wirklich sieht, scheiße, da kommt Raum, der wird an mir vorbeirennen, wenn ich mich nicht in den Weg stelle und dann läuft ihm Raum von hinten rein und dann gibt es Elfmeter. Und ich finde, du hast den VAR angesprochen, man kann doch vor der Saison diese Szene 10-mal zeigen. Die haben wir in den letzten, die haben wir im Januar bestimmt, inklusive Champions League und anderer Ligen, haben wir da 10 Elfmeter gesehen, die in dieser Art und Weise gepfiffen wurden. Also es ist nicht nur ein deutsches Problem. Und dann musst du halt einfach sagen, Freunde, hier sind die Szenen, zack, 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 kannst du alle nacheinander abspielen und sagen, das ist einfach kein Elfmeter. Wenn der Spieler nicht klar im Ballbesitz ist und am Ball ist und irgendwas mit dem Ball machen will, sondern einfach nur sich umdreht und merkt, oh, da kommt einer, ich kann auch nicht, wenn irgendwie auf der Nebenspur, auf der Autobahn einer mit 100 ankommt, kann ich auch nicht kurz vor ihm links rausfahren, dann fährt er mir hinten rein und dann bin nicht ich schuld. Also das ist einfach nicht in Ordnung, meiner Meinung nach. Und dann kannst du für sowas auch sagen, klar kann der VAR da eingreifen und sowas zurückholen. Auch wenn du vielleicht nicht hundertprozentig sagen kannst, wer hier wen foult. So ein bisschen erinnert es mich an die NBA. Da gab es auch vor ein paar Jahren, irgendwie hat sich das so entwickelt, dass Spieler, wenn die Gegner auf sie zufliegen, weil sie den Wurf verteidigen wollen, dann so faken und sich so im letzten Moment irgendwie auch seitlich in den Gegner reinspringen, der auf sie zugeflogen kommt und dann noch irgendwie den Ball Richtung Korb werfen und dann immer Freiwürfe bekommen haben, weil sie gemerkt haben, sobald der Gegner in der Luft ist und auf mich zufliegt, kann ich mich irgendwie in ihn reinschmeißen und den Ball noch Richtung Korb schleudern, kriege ich jedes Mal Freiwürfe. Und da hat die Liga dann auch vor ein paar Jahren gesagt, das geht so nicht, das ist kein natürlicher Wurf, du machst es nur, weil du merkst, jetzt kommt der Gegenspieler auf mich zu, und dann haben sie das irgendwann als Offensivfoul umgedreht. Und ich finde, sowas ist in Ordnung, wenn du einfach dich in den Weg stellst und nicht irgendwie was mit dem Ball machen willst, dann ist das definitiv kein Foul des Verteidigers, der an dir vorbei will und du läufst ihm dann vor die Hacken. Das ist einfach Quatsch.
Mehrere sehr, sehr schöne Metaphern, Vergleiche da von dir gerade. Bin ich komplett d'accord mit allem, was du gesagt hast. Was mich nur noch beschäftigt ist, wenn du das jetzt ansprichst mit dieser VAR-Schulung zum Beispiel vor der Saison, ist es dann vielleicht irgendwo doch ein Regelproblem, weil sowas muss doch irgendwo gezeigt worden sein. Und das, jetzt haben sie irgendwie gesagt, okay, vielleicht gibt es da eine Regelgrundlage. Wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin oder so. Da kann der jetzt genau sagen, diese eine Regel besagt, dass dann wahrscheinlich doch hier gerade das zählt oder so. Aber davor habe ich halt in Anführungsstrichen ein bisschen Angst, so dass sie halt solche Szenen sich angucken, aber halt sagen, ja, da ist dann keine klare Fehlentscheidung, da greife ich dann nicht ein. Weil ich würde mal behaupten, jeder, der Bundesliga-Schiedsrichter geworden ist, ist auch ein großer Fußballfan, sonst machst du das ja vermutlich nicht. Und da würde mich echt mal interessieren, wenn die jetzt ganz unabhängig von ihrer Schiedsrichtertätigkeit bei irgendeinem Fußballspiel dieses Foul sehen und dafür dann zum Beispiel ihre Mannschaft, die sie anfeuern, da einen Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommt, das sagen die doch auch. Sag mal, spinnt ihr? Das war doch Kampf um den Ball und nicht mal richtig irgendwie faul. Der hatte gar keine Kontrolle hier und da. Also so jetzt nur mal die ganz klaren, vielleicht amateurhaft draufgeschauten Punkte bei dieser Szene, da würden die doch auch nicht sagen, ja klar, doch, hier die eine Fußspitze war zu dem einen Zeitpunkt des Abspiels in 30-Grad-Winkel doch noch näher an der ausführenden Ballposition oder sowas. Kannst du doch keinem erzählen. Davor habe ich aber ein bisschen Angst, dass sie dann doch über sowas drüber gehen und sagen, ja, muss man dann halt die Entscheidung des Schiedsrichters durchwinken, weil keine ganz klare Fehlentscheidung oder was auch immer. Ich weiß nicht. Ich meine, das Gleiche, da haben wirklich jetzt, glaube ich, alle Medien, Kommentatoren, unter anderem du, bei der Szene gedacht, so, dass kann doch kein Elfmeter sein, das wird doch bestimmt noch mal kontrolliert. Wurde es auch nicht. Augsburg gegen St. Pauli, wo Wolf ganz klar den Ball wegspielt. Ja, dann Sinani, glaube ich, war es, ne? Noch trifft.
Saliakas.
Saliakas, genau. Sinani hat dann den Elfmeter geschossen. Und er trifft ihn, ja, aber das war sowas von Ball gespielt davor. Und auch da wünscht sich ja jeder Fußballspieler, dass das weiterläuft. Dass man, dass Fußball auch ein Kontaktsport ist, weiß man. Und da wurde einfach klar, aber erst der Ball gespielt, dass man dann mal ein bisschen ineinander rasseln kann. Das kann halt mal passieren. Das ist ja auch nicht wild. Aber ganz verrückt. Wie hast du die Szene auch im Live-Kommentar gesehen? Also es ist ja wirklich Wahnsinn und auch viel diskutiert.
Ja, also diese Szene haben wir jetzt auch in den letzten Wochen immer häufiger gesehen. Auch oft dann nicht im Strafraum, wo dann oft auch rote Karte gegeben wurde. Ich kann mich da an Svensson zum Beispiel erinnern bei Dortmund, der da in der Champions League gegen die Spurs, glaube ich, hat er rot gesehen. Delaney hat rot gesehen gegen Neapel für Kopenhagen. Da haben sie, war das Trefferbild auch höher. Aber auch da war der zeitliche Abstand zwischen Ball berühren und danach in den Gegner rein deutlich kürzer als jetzt bei Wolf. Also das war die absurdeste Form dieser Szene, die ich bisher gesehen habe. Vor allem, ich finde, du musst auch unterscheiden. Wenn ich jetzt mit ausgestreckter Sohle gefühlt übers Feld rutsche und auf Kniehöhe durch die Gegend rutsche und den Ball treffe und danach in irgendwen reinrutsche, sage, ach, hups, habe ich nicht so gewollt. Das geht natürlich nicht. Aber Wolf winkelt das Bein an, die Fußspitze ist gefühlt unter seinem Arsch und schiebt ihn dann einmal durch, schwingt durch wie bei einer ganz normalen Schussbewegung, spitzelt den Ball weg und im Auslaufen dieser Bewegung geht sein Fuß zwangsläufig nach vorne und seine Sohle guckt zum Gegner und trifft dann Saliakas, der wirklich nach der Ballberührung zwei Schritte weiterläuft in die Grätsche von Wolf rein und dann berührt wird am Sprunggelenk. Das ist für mich ein Skandal und ich finde, zum einen kann ich nicht einen Verteidiger bestrafen oder sagen, du darfst nicht mehr zum Ball gehen, weil du danach irgendwann den Gegner treffen könntest. Und zum anderen, finde ich, ist es auch, wenn man es mal umdreht, als Offensivspieler ist es mein eigenes Risiko, wenn ich in irgendwelche Abwehraktionen reinrenne wie ein Gestörter. Und das ist ja ein Kompliment an Saliakas, dass er da versucht, noch ranzukommen. Aber er ist viel zu spät. Er ist zwei Schritte später als Wolf, keine Chance zum Ball zu kommen und wird danach dann getroffen. Wie kann ich ihn dafür belohnen? Also das finde ich völlig absurd, wenn man sich das mal so überlegt. Wolf macht da eine astreine Klärungsaktion und trifft danach den Gegenspieler, weil der meint, ich muss da jetzt noch reinrennen. Also ich finde so ein bisschen, das würde dazu führen, wenn wir es umdrehen, wenn ich aufs Tor schieße und danach in meiner Bewegung, wenn ich den Ball schon im Tor versenkt habe und mein Fuß ausschwingt, dann den Verteidiger treffe, dass es ein Stürmerfoul ist oder was. Also das ist ja die gleiche Art und Weise, wenn ich den Ball berühre und zum Ende hin meiner Bewegung hin jemanden treffe noch, dass das dann ein Foul von mir ist, ist, finde ich, völlig absurd. Und das ist so ein bisschen genau das gleiche Thema wie bei der bei der Raumaktion gegen Tietz, bei der, die wir vorher besprochen haben, du hast richtig gesagt, wenn man dann sich diese Szene anschaut und sagt, ja, hier trifft ihn schon und bla. Ich glaube, man muss so ein bisschen rauszoomen, muss sagen, hey, im Sinne des Fußballs, diese Art von Szene, was will der Verteidiger da machen? Was will der Angreifer da machen? Und dann muss man sagen, nein, nie und nimmer ist es ein Elfmeter. Wen bestrafe ich hier für irgendwas? Wen belohne ich hier für irgendwas? Für was belohne ich den Spieler, der den Pfiff bekommt? Für was bestrafe ich den Verteidiger, der wirklich nichts falsch macht, meiner Meinung nach? Und dann musst du einfach mal klar sagen, diese Art von Elfmeter, wie an so einer Tankstelle, wenn so ein Räuber gesucht wird, hier, haben Sie diesen Mann gesehen? Haben Sie diesen Elfmeter gesehen? Dann ist das keiner. So, das ist, du musst einfach, weißt du, du musst ihnen so ein paar Postkarten in die Hosentasche geben, halt dir einmal das Ding vor das Gesicht, ah ja, stimmt, sowas ist es hier, das kann ich nicht pfeifen. Also dann muss man es irgendwie ein bisschen visualisieren, keine Ahnung, aber das war einer der absurdesten Elfmeter, den man da geben kann. Ich bin dann im Sinne der Gerechtigkeit, bin ich froh, dass Augsburg das Spiel gewonnen hat. Aber das, also, finde ich schockierend. Und das ist so ein bisschen dieses Ding, man verläuft sich so in diesem, aber ja, aber da ist ja ein Kontakt und aber hier und aber er trifft ihn ja. Dieses, ich kann es nicht mehr hören, aber da ist aber ein Kontakt ist da, kann ich nicht mehr hören. Da können wir noch aufs HSV-Bayern-Spiel kommen, hat Matthäus auch wieder sowas gesagt. Aber jetzt erstmal zu der Szene, weiß nicht, ob du da noch was hinzuzufügen hast.
Nee, finde ich schön, dass du jetzt gerade nochmal dieses am Ende ansprichst. Das ist auch das, was mich am meisten nervt bei dem Ganzen. Diese ganzen Standbild-Elfmeter gefühlt, so möchte ich es mal nennen. Oder auch Standbild-rote Karten, die du ja auch schon angesprochen hattest. Ja, bei Svensson und Delaney, das war schon irgendwo gefährliches Spiel. Aber das ist, wenn man das slowmiert auf 0,01, dann sieht so aus, als wenn er den versucht, das Bein zu brechen. Aber in der Realgeschwindigkeit ist das ein extrem schnelles Champions-League-Spiel, wo du durchgehend auf Zack sein musst. Du triffst sogar noch so halb den Ball. Klar, dann rauscht dir dein Gegenspieler so von der Seite rein, weil du halt unter Dauerdruck bist. Und das, dann kommt es halt mal zu Kontakt. Natürlich ist da ein Kontakt da. Ich habe es eben gesagt. Das ist ein Kontaktsport. Und da gibt es auch mal auf die Socken. Das tut auch mal weh. Es ist aber nicht alles direkt ein Foul.
Ja, und ganz kurz, lass bei diesen Szenen, wenn man die jetzt vergleicht, Delaney, Svensson und Wolf, lass uns bitte gucken, wo steht der Gegenspieler, wenn der Verteidiger die Aktion zum Ball macht. Wenn ich gefühlt schon in den Beinen des Gegenspielers drin bin und dann anfange, mein Bein durchzustrecken oder so, dann kann ich über einen Foul reden, voll. Und wenn ich ihn dann irgendwie von vorne auf die Kniescheibe draufgehe mit gestrecktem Bein, kann ich auch über Rot reden, wenn ich irgendwie vorher den Ball treffe, aber auch da schon mit gestrecktem Bein reingehe. Aber wenn als Wolf sich entscheidet, ich spiele jetzt diesen Ball weg, ist Saliakas also nicht in der Nähe, läuft aber dann halt selber rein. Wolfs Bewegung ist auch quasi Richtung Mittelkreis und Saliakas kommt so von außen und läuft ihm dann halt in diese Bewegung rein. Finde ich absurd und da muss man, finde ich, auch das mit einbeziehen. Also wenn ich jetzt in deinen Beinen gefühlt anfange, mit gestrecktem Bein rumzurutschen, dann ist das natürlich gefährlich, weil wenn ich halt meine Aktion mache und sich dann jemand kurz vor Ende der Aktion da in die Bahn wirft, dann in die Schussbahn oder Grätschenbahn sozusagen reinwirft, dann ist das ja nicht meine Schuld. Also finde ich verrückt.
Ja, ich fand auch schön, um das noch ganz kurz jetzt doch noch reinzuholen. Ich habe die Szene auch noch mal gesehen mit deinem Kommentar und du warst auch so, ja, jetzt wurde der Ball hier gut geklärt. Es gibt Elfmeter, so ungefähr. Ja, ja, ja. Also genau das ist es nämlich letztendlich. Ne? Du siehst eine Klärungsaktion und plötzlich siehst du einen Elfmeter daraus resultieren. Ja, ja. Also so merkwürdig ist es wirklich. Ja.
Da kann man ja noch mal kurz sagen, du hast es vorhin gesagt, die Schiedsrichter müssen das in einem Bruchteil entscheiden. Das ist super schwer. Aber für diese Situation hat man dann den VAR zu sagen, nimm dir noch mal kurz die Zeit, guck's dir an. Ist halt so eine von diesen Szenen, die wir ja im Sommer 2026 besprochen haben. In der Zukunft werden wir die besprechen und dir zeigen, das darfst du nicht mehr pfeifen. Und dann sagt der Schiedsrichter, ja, stimmt, mit ein bisschen Abstand sehe ich. Ich kann hier Marius Wolf nicht dafür bestrafen, dass der den Ball astrein klärt und Saliakas ihm dann vor die Beine springt. Und dann nimmt man sowas zurück. Auch wenn er ihn natürlich klar trifft, aber vorher trifft er halt astrein den Ball. Und es ist meiner Meinung nach so weit auseinander, dass du da nie und nimmer Elfmeter geben kannst. Aber ja, du hast recht, ich war da auch ein bisschen verwirrt. Ich erstmal so, krass, jetzt gibt's hier Gelb und so. Und dann, ich habe dann erst so ein, zwei Sekunden später realisiert, dass der Treffer im Strafraum ja war und deswegen auch Elfmeter geben muss. Also, ja, kurios. Und man hat auch ein bisschen an der Reaktion der Augsburger gesehen, wie schockiert die waren, gerade Marius Wolf war wirklich so, also ich glaube, der war kurz davor vom Platz zu gehen, weil er sich gesagt hat, das kann jetzt nicht dein Ernst sein.
Ja, und man kann ihn verstehen.
Voll. Dann vielleicht noch ganz kurz zur Szene beim HSV gegen Bayern. Für mich der erste Elfmeter für den HSV, durch den sie dann auch in Führung gehen, Kimmich gegen Remberg. Kimmich stochert da so ein bisschen rum, trifft nicht den Ball, berührt Remberg ganz leicht. Aber ich finde auch da kannst du regeltechnisch vielleicht am ehesten sagen, ist ein Elfmeter. Aber für mich, da spricht dann eher so der Fußballfan aus mir, ich finde es lächerlich, bei sowas Elfmeter zu pfeifen. Und ich finde es lächerlich, dass dieser Sport dahin gekommen ist, dass man läuft. Remberg, der ist irgendwie 1,90 groß, wiegt 90 Kilo und spürt dann da so einen Windhauch am Schienbein und lässt sich dann fallen, klappt zusammen wie so ein Kartenhaus. Das finde ich einfach schade und traurig. Und wenn du dir überlegst, wie wir früher auf dem Bolzplatz gespielt haben, wenn du nicht von drei Leuten irgendwie runtergezogen wurdest, dann bist du weitergelaufen und hast versucht, aufs Tor zu schießen. Das ist was die Schiedsrichter, was die Liga selbst irgendwie beeinflussen können, verändern können und sagen können, Leute, ab jetzt, sowas gibt keinen Elfmeter, weil dann lässt sich Remberg auch nicht fallen und dann reden wir auch nicht über die Situation. Weil wenn der weiß, ich krieg für sowas keinen Elfmeter, der war an Kimmich vorbei, der kann da aufs Tor schießen. Also ja. Kimmich kann ihn nicht mehr blocken, der ist da irgendwie 1,5-2 Meter im Strafraum drin, halb rechts, kann da auf jeden Fall mit Gewalt aufs Tor schießen. Da stehen auch noch viele im Weg, also vielleicht hat da Neuer auch keine gute Sicht. Aber stattdessen wartet er bewusst darauf, ob er vielleicht berührt wird und lässt sich dann fallen. Diese Berührung ist 0,0 ursächlich dafür, dass er fallen muss. Ja, finde ich schade. Und da hat mich eben super krass geärgert, dass Matthäus dann in der Wiederholung sagt, ah ja, aber der Kontakt ist da. Ja, Leute, der Kontakt ist da. Wenn wir so alles begründen und dann auch im Fernsehen mit so einer Plattform sagen, aber ja, muss man pfeifen, das ist halt, das tut der ganzen Sache nochmal extra weh, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich finde es schade, dass Remberg sich da fallen lässt. Auf der anderen Seite, wenn die Situation aktuell so ist, da kann man dann wieder deine Begründung vom Anfang damit reinnehmen, worum es geht, auch beim HSV um die Klassenerhalt, dann nehme ich das natürlich mit im Spiel gegen Bayern, aber es ist irgendwie schade, dass die Spieler, dass er da präsenter im Kopf hat, vielleicht berührt mich Kimmich jetzt, als vielleicht kann ich gleich aufs Tor fackeln. Also finde ich einfach absurd. Ja. Ich finde, das spricht gegen das Naturell eines Fußballers. Nikolai Remberg wird auf genau den gleichen, auf der genau gleichen Art Fußball-Bolzplätze früher gezockt haben wie wir. Der hat früher genau gleich sowas einfach weggesteckt, wahrscheinlich nicht mehr registriert und dann aufs Tor gebolzt. Und jetzt ist es so völlig bewusst, ich guck mal, was da kommt, lass mich dann fallen. Es war ja, irgendwie ist es schade, aber das ist dann am ehesten was man einfach vor der Saison und das auch am ehesten so dieses, was ich meinte, Slider hochstellen und sagen, sowas reicht nie im Leben für einen Elfmeter, könnt ihr euch ein bisschen fallen lassen, das dauert 5 Spieltage, dann haben es alle gecheckt, lassen sich nicht mehr fallen bei sowas und dann hast du das eliminiert. In der Premier League gibt es dafür nie im Leben Elfmeter und deswegen, ja, finde ich, kann man sowas sehr, sehr leicht umsetzen, wenn man das wollte. Aber scheinbar will man das nicht. Denn es ist nicht die erste Saison, in der wir darüber reden. So.
Ja, ich finde den Punkt, den du angesprochen hast, sehr interessant. Dieses, ne, dass Remberg das Gefühl präsenter hat, dass da jetzt eine Belohnung auf ihn warten könnte. Ja. Und weil das, ich meine, ich habe jetzt nicht besonders hoch gespielt, irgendwie in der Kreisliga oder sowas. Aber selbst da hast du ja als Stürmer zum Beispiel oftmals gesagt bekommen, such den Kontakt, zieh die Fouls, so ungefähr. Also stell deinen Körper rein, hol einen Foul raus oder sowas zum Beispiel, ne? Als mögliche Taktik, sage ich jetzt mal so grob, taktische Vorgabe. Dann will ich mir gar nicht vorstellen, was bei Bundesliga-Vereinen da auch im Training für eine Schulung vorherrschen muss, im Sinne von, such den Kontakt, lass dich fallen für einen Elfmeter. So, sobald du merkst, der stellt seinen Fuß raus und du bist vor ihm, hak dich ein und. Ja. Weil das eben so belohnt wird. Und so oft denke ich mir, also das sieht man ja bei jedem Spiel, nicht nur bei Elfmeter-Fouls, sondern immer, dass die Spieler den Ball an Gegenspielern vorbeilegen, theoretisch die Chance haben, durch dieses gewonnene 1 gegen 1 dann eine große Chance irgendwie herauszuspielen, aber stattdessen ihr Bein nachziehen, um sich irgendwo im Gegenspieler zu verhaken, weil das einfach als Foul gewertet wird. Ja. Und in manchen Situationen ist das definitiv auch so, aber jetzt genau in dieser zum Beispiel ist es ja wirklich so, ja, muss ich sagen, so regeltechnisch ist das vielleicht noch der vertretbarste, hast du ja anfangs auch gesagt, sodass man halt sieht, okay, da ist jetzt wirklich ein klarer Kontakt, Kimmich kommt zu spät, wie er dann fällt und, hast du eben schon herausgestellt, ist eine andere Sache. Aber dass dann auch die Spieler so aktiv darauf geschult werden, zu sagen, immer wenn du eine Möglichkeit siehst, dass da irgendwo ein Bein rumsteht, was dich irgendwie hätte berühren können, nimm das Bein mit, anstatt gefühlt ein Tor zu schießen oder sowas. Also, hey, such den Abschluss, such den Weg zum Tor. Nein, such den Kontakt im 16-Meter-Raum, um uns einen Elfmeter zu holen. Das kann es doch nicht sein. Und da finde ich es toll, was du gesagt hast, dass man da einfach nochmal vielleicht auch so eine Grundsatzdiskussion oder eine Grundsatzregelauslegung starten könnte, eben genau solche Sachen dann nicht mehr zu pfeifen, weil ich glaube, auch da, kein Fußballfan ist dann da irgendwie ernsthaft sauer drüber, wenn das jetzt nicht als Elfmeter gepfiffen wird, gerade wenn du es auch nochmal gut kommunizierst vorher. Wenn du sagst, hey, wir wollen jetzt nicht, dass jeder kleine Fußberührung sofort zum Elfmeter wird, deswegen machen wir das ein bisschen härter, da quasi die Regeln, und da muss ein bisschen mehr passieren. Weil wenn wir uns über da war ein Kontakt unterhalten, dann darfst du keine Ecken mehr ausführen. Dann ist nach jeder Ecke Elfmeter oder Offensivfoul. Dann ist sofort bei jedem Freistoß, Luftzweikampf, ist immer sofort Elfmeter oder Offensivfoul, weil ist ja ein Kontakt da. Also das ist wirklich, diese Begründung ist eigentlich lächerlich. Ich meine, klar, manchmal macht sie auch Sinn, wenn man es vielleicht erstmal nicht so richtig gesehen hat, dann, da war echt ein Kontakt, wo er dann die Bodenhaftung verliert oder was auch immer, oder irgendwie in Stolpern kommt. Alles gar keine Frage. Ne? Wir wollen jetzt hier nicht sagen, jeder Kontakt soll durchgewunken werden. Aber man muss da nochmal ran und gucken, ey, das war wirklich ein Kontakt, der hat eigentlich nicht das auslösen können, was danach passiert ist. Deswegen, Leute, reißt euch zusammen, bleibt stehen und so weiter. Ist auch wirklich gar keine Kritik an den Spielern, die jetzt den Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommen haben, weil so ist das Spiel momentan. Also die machen ja nur das, was gerade in dem Moment für sie das Beste ist. Was man irgendwo respektieren muss, weil es eben, wie anfangs gesagt, um den ganz großen Bogen zu spannen, einfach um extrem viel geht. Und dementsprechend, don't hate the player, hate the game, um nochmal die Floskel auch noch rauszuhauen in dem Fall. Aber es ist einfach, es kann eigentlich nicht sein, dass mit all diesen ganzen Hilfsmitteln und so weiter und so fort jetzt immer noch solche Entscheidungen entstehen, über die wir dann hier unsere 30 Minuten abranten müssen und uns irgendwie überlegen müssen. Das kann doch nicht sein. Das ist eigentlich nicht möglich, sage ich mal. Also es darf nicht sein.
Ja, zwei Sachen noch. Also ich so ein bisschen finde ich schon auch hate the player, weil es gibt auch Spieler, die das weniger machen. Also wenn ich da zum Beispiel jetzt an Michael Olise denke, der 15 Mal von der rechten Seite nach innen zieht und der könnte 5-6 Freistöße mehr bekommen pro Spiel, weil er da jedes Mal ein Bein irgendwie reinbekommt. Und wie oft er sich da wie so eine Gazelle um den Verteidiger rumschlängelt und so halb im Stolpern ist und noch aufs Tor schießt, ist einfach löblich, meiner Meinung nach. Deswegen, ich finde, man darf die Spieler nicht ganz rausnehmen. Natürlich ist die Liga hauptsächlich schuld, weil sie sowas pfeift. Und vielleicht würde ich das anders sagen und die Spieler gar nicht kritisieren, wenn ich selbst in der Situation wäre als Spieler. Vielleicht sehe ich das dann anders, aber aktuell sage ich, du kannst auch selbst entscheiden, wie du es machen willst. Und da komme ich dann so ein bisschen zum zweiten Punkt. Das hatte ich hier auch schon mal angesprochen. Das ist auch eine Vorbildfunktion. Also ich finde, du sendest einfach auch das falsche Signal. Wenn man sagt, was wir vorhin gesagt haben, du hast präsent, wie kann ich fallen? Berührt mich vielleicht jetzt jemand, dann kann ich fallen. Und da gibt es einfach immer mehr Spieler, die das machen. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine E-Jugendmannschaft trainiert, 9- und 10-Jährige. Und da sind welche dabei, die im Training auf jeden Kontakt warten und sich hinfallen lassen. Und das ist einfach erbärmlich. Und dann machen sie den Mbappé-Jubel, wenn sie dann im Trainingsspiel ein Tor geschossen haben. Und du siehst einfach, klar, die sind beeinflusst von dieser Generation Spieler, die gerade auf Top-Niveau jeden einzelnen Mini-Kontakt versuchen mitzunehmen. Und da gibt es auch Unterschiede, da gibt es auch verschiedene Mentalitäten, wie man sowas mit so einer Situation umgeht. Aber das gibst du ja weiter an die Kinder und an die Jugendlichen, die sowas dann selbst auch machen und dann wirst du sowas gar nicht mehr los. Und das ist irgendwie sehr schade und kann man eben einfach beeinflussen, wenn man an die Spieler appelliert, aber natürlich vor allem als Liga sagt, wir diese Schwelle, was es braucht für einen Elfmeterpfiff, die wir in den letzten Jahren immer weiter nach unten geprügelt haben, die schieben wir jetzt mal wieder ein bisschen hoch. Mit sowas gibt es keinen Elfmeter mehr. Da muss schon mehr passieren. Und du hast es vorhin auch gesagt, es ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt im Vollsprint mit 35 km/h laufe, den Ball vorbeilege und einer rutscht mir rein, ich versuche so halb drüber zu springen und der streift mich irgendwie. Das kann reichen, um dich aus dem Tritt zu bringen und dann fällst du zwei, drei Schritte später hin. Da sagen dann auch manche, oh, irgendwie fällt er später, schlechte Internetverbindung. Aber nee, sowas kann auf jeden Fall reichen, dass du fällst. Aber Remberg, der ist da halt im Schritt unterwegs, macht da ein, zwei relativ langsame Schritte an Kimmich vorbei. Und das hat dann damit nichts zu tun für mich.
Schön. Können wir, glaube ich, jetzt erstmal so einen Strich drunter machen. Klar, das Thema ist immer und allgegenwärtig da und wird wahrscheinlich auch in der kommenden Folge wieder Thema sein können. Aber ich glaube, da haben wir doch ein paar der strittigsten Szenen des Wochenendes ganz gut aufgearbeitet. Also es bleibt ein Streitthema und ich glaube, wir sind uns beide einig, irgendwas muss gemacht werden. Irgendeine Veränderung, Verbesserung muss daher.
Ich werde das Ganze so an die Liga schicken und dann können die sich da schon mal ein bisschen reinhören und uns dann Feedback geben. Schon mal was ausarbeiten für den Sommer.
Genau, also wir helfen gerne DFL. Wann Sponsorship? Gut, machen wir ein bisschen auf Zack weiter. Die Heidenheimer sind mein erster Verlierer. Eben ja auch schon grob angerissen. Da gab es auch einen Elfmeterpfiff, der so ein bisschen, nicht strittig in dem Sinne war, sondern auch ein bisschen kleinlich, sage ich mal. Am Ende war es nicht das alles Entscheidende, sondern ja, die Heidenheimer bei mir gerade deswegen als Verlierer geführt, weil sie in Dortmund ein richtig starkes Spiel lange Zeit gezeigt haben, auch geführt haben zum Start der zweiten Halbzeit und am Ende dann doch wieder ohne Punkte dastehen und weiterhin auf Platz 18 verweilen. Guirassy mit einem Doppelpack, mit einem verschossenen Elfmeter. Danach hat er ein bisschen gesagt, das war es jetzt für mich. Er glaubt, er wird nicht mehr antreten. Aber seine beiden Tore hat er gemacht, tut ihm sicher auch gut. Die Dortmunder kamen jetzt bei unseren Gewinnern mal nicht vor. Eigentlich hätte man sie da aber auch durchaus führen können. Denn sie haben es geschafft. Die Bayern haben gespielt, die Bayern haben gepatzt und die Dortmunder haben 3 Punkte nachgelegt. Das ist nicht immer der Fall gewesen. Ja, da habe ich auch eine Menge an Memes gesehen, die da hieß, oh nein, die Dortmunder zittern schon, weil Bayern am Samstagabend Punkte hat liegen lassen und sie erst morgen dran sind. Und es sah auch kurze Zeit mal wieder so aus. Dann kam eben der doppelte Guirassy 20 Minuten vor Schluss und hat das dann doch noch gerade gerückt. Also finde ich ganz interessant, weil auch Schlotterbeck jetzt nochmal gesagt hat, ne, wir sind jetzt nur noch 6 Punkte hinter den Bayern. Die spielen jetzt zum Beispiel nächste Woche gegen Hoffenheim. Und die Dortmunder haben ja noch das große Duell Ende diesen Monats zu Hause gegen die Bayern. Also Schlotterbeck hat da schon mal angemeldet. Wenn wir jetzt nicht sagen, auch als Borussia Dortmund, mit unserem Anspruch auch heraus, wir wollen Meister werden, wir wollen da um die Meisterschaft spielen, dann können wir es auch ganz lassen, so ungefähr.
Ja, muss er sagen, als Kapitän, auch was seine Persönlichkeit angeht, finde ich in Ordnung. Ich finde es persönlich immer besser, wenn man sich sowas traut, als wenn man immer nur sich versteckt, weil man Angst hat, dann irgendwie später auf Social Media zerpflückt zu werden. Aber dieses Risiko besteht natürlich gerade als Dortmund. Ich finde auch die 6 Punkte, es sind eher 7, weil es gibt noch 34 Tore, die du aufholen musst auf die Bayern. Von daher, ja, ich glaube, aktuell glaubt man immer noch nicht dran. Trotzdem sind jetzt natürlich 5 Punkte, die sie aufgeholt haben im Vergleich zu vor 2 Spieltagen. Aber ja, mal abwarten. Es kann sein, dass wir am Ende des Monats nach dem deutschen Klassiker, den die Bayern gewinnen, dann irgendwie wieder das Thema zumachen. Trotzdem finde ich okay, dass er es sagt und gehe natürlich auch voll mit den Heidenheimern als seinem ersten Verlierer.
Dann mache ich weiter mit den Frankfurtern, die könnte man inzwischen fast schon als kleinen Gewinner vielleicht betiteln, weil sie Albert Riera verpflichtet haben. Aber das wurde auch höchste Zeit. Die Frankfurter im freien Fall, die Adler im Sturzflug nach unten. 4. Niederlage in Serie. Nur gegen die Bremer haben sie unentschieden gespielt. Und da war dann trotzdem für den Trainer Schluss. Aber seitdem keine Reaktion trotz des Fußballgotts auf der Trainerbank interimsweise, Alex Meyer. Und auch hier wieder zu Hause gegen Leverkusen dann doch einfach relativ chancenlos verloren. Zur Halbzeit schon mit 2 Toren hinten gelegen. Dann nochmal so ein kleiner Hoffnungsschimmer durch Koch, durch Kochs Anschluss. Aber am Ende, ja, ein fast ungefährdeter Sieg, sage ich mal, für die Werkself aus Leverkusen, die damit einen großen Sprung machen. Ich habe die Frankfurter auch deshalb nochmal bewusst mit reingenommen, weil jetzt diese Lücke zwischen Platz 6 und Platz 7, Platz 8, wo die Frankfurter stehen, punktgleich mit Freiburg, jetzt doch schon ganz schön groß geworden ist. Also es sind 8 Punkte, die Frankfurter jetzt Rückstand haben auf die Leverkusener, die sogar noch ein Spiel weniger haben. Also ja, realistisch gesehen, klar, noch ist die Saison relativ lang, da kann auch noch mal einiges passieren. Aber dieser Sprung zurück in die europäischen Ränge für die Frankfurter immer weiter in weiter Ferne gerückt. Und auch deshalb habe ich sie hier nochmal bewusst als Spieltagsverlierer aufgeführt, weil mit einem Sieg hätten sie eben genau diese Lücke etwas kleiner halten können.
Ja, also was am Anfang noch recht knapp war, irgendwie, was so diese Abstände angeht zum europäischen Geschäft. Und klar, der Siebte kann die Conference League Playoffs bedeuten, wenn im DFB-Pokal jemand aus den Top 6 den Titel holt. Aber ja, dieser Abstand gerade auf die Europa League-Plätze und auf die Champions League-Plätze ist jetzt schon so, dass man ihn eigentlich fast abschreiben kann eigentlich. Also Champions League, glaube ich, keine Chance mehr für die Frankfurter. Selbst Europa League wird eher schwierig. Du hast gesagt, die Leverkusener auch noch ihr Spiel beim HSV, das aussteht, das ja damals abgesagt wurde. Also ja, es bleibt nicht viel zu sagen. Ich glaube, es braucht jetzt einfach diese neue Stimme. Ich bin sehr gespannt, wie das mit Riera läuft. Da gab es ja auch in den Medien sehr unterschiedliche Berichte und Aussagen, was das für ein Typ ist, was die Trainerkollegen von ihm halten und so weiter. Bin ich sehr gespannt. Wirkt irgendwie explosiv, aber vielleicht ist es das richtige Explosive, was sie jetzt brauchen, die Frankfurter.
Bin auch sehr gespannt, wie das wird.
Ja, so ein bisschen positive Explosivität, die täte auch Werder Bremen ganz gut. Auch die haben es mal wieder in meine Verlierer geschafft. Mittlerweile lösche ich die gar nicht mehr raus aus der Verlierer-Rubrik, kann ich richtig Arbeit sparen. Die Bremer zwar mit einem Last-Minute-Ausgleichstor gegen Gladbach in einem Spiel, in dem sie eigentlich besser waren. Keke Top, da ist doch das erste Stürmertor, was wollen sie denn alle?
Wer braucht Gregoritsch?
Ja, geiles Tor von Top, aber sonst nicht viel Top, ehrlicherweise. Und das dann auch das letzte Spiel von Horst Steffen, also auch der Trainerfluch dieses Mal den eigenen Trainer erwischt. Ja, ich habe die Bremer als Verlierer drin, weil es einfach insgesamt dieser Verein da gerade stehen muss. Dass der Trainer geht, ist für mich richtig. 10 Spiele jetzt nicht gewonnen, man muss dann irgendwann einfach auch irgendwie eine Lösung finden, beziehungsweise sagen, wir ziehen jetzt Konsequenzen. Er hat teilweise dann auch, was die Formationen angeht, ein bisschen überrascht, hat eigentlich am Anfang gesagt, wir wollen Viererkette spielen, da zum Beispiel dann eben auch einen klassischen Flügelspieler drin gehabt, dann hat er irgendwann in den letzten Wochen auf Fünferkette umgestellt. Dadurch gibt es keine Position mehr für Bangula, der jetzt zweimal wieder in der Startelf stand und eigentlich immer zeigt, was er kann, wenn er mal spielen darf. Aber er hat einfach nicht mehr seine klassische Flügelposition, was natürlich wehtut. Jetzt fallen ganz viele Verteidiger aus, die dann natürlich, was dann auch nicht unbedingt dafür sorgt, dass man weiter Fünferkette spielen sollte, hat er trotzdem immer wieder probiert in den letzten Wochen. Ich glaube, er war einfach super verunsichert, Horst Steffen. Aber trotzdem muss man unbedingt die sportliche Leitung damit reinnehmen, die einfach, was die Kaderplanung angeht, ziemlich versagt hat und jetzt eben auch ihm nicht wirklich Sicherheit gegeben hat, dass man gefühlt jetzt noch überlegt, welchen Spielertypen man braucht, ist schon Wahnsinn, weil heute das Transferfenster schließt. Und sehr, sehr schwache Situation. Der Trainer ist immer der Erste, der fliegt, aber auch die sportliche Leitung hat da kein gutes Bild abgegeben in dieser Saison bisher. Man kann nur hoffen, dass sie jetzt einen neuen Trainer holen, der sie irgendwie rumreißt. Bo Henriksen wird diskutiert, fände ich gar nicht so verkehrt, einfach weil er was Ähnliches bei den Mainzern auch geschafft hat, aber ja, das wird man sehen. Ich habe gesehen, Felix Magath hat sich angeboten. Also ich glaube, wenn der Trainer wird, dann schaue ich mir nie wieder ein Bremen-Spiel an.
Ich würde es als neutraler Zuschauer sehr gerne sehen. Also Magath will ja irgendwie nochmal. Ich glaube, seine Art des Fußballs ist eventuell nicht mehr ganz zeitgemäß, aber ich würde es einfach liebend gern sehen. Ich mag diesen Menschen irgendwie, weil er so polarisiert. Also ich würde es rein aus Interesse einfach gerne mal sehen, wie es dann laufen würde.
Der Osterdeich eignet sich natürlich perfekt, um da mit dem Medizinball hoch und runter zu rennen.
Das ist also schon mal gegeben. Ich glaube, mehr Argumente brauchen sie nicht.
Ja, also da musst du keinen Hügel aufschütten extra, wie bei Wolfsburg zum Beispiel damals. Ja, muss man schauen. Ich glaube, Henriksen wäre einer. Bo Svensson, glaube ich, war auch gehandelt. Da wäre ich eher bei Henriksen, weil der...
Ja, wäre auch gut für den Podcast. Die,
ja, auch, das stimmt, ja. Gut, Bo wäre es in jeder Hinsicht. Stimmt, aber ja. Ich glaube, weil der eben auch die Mainzer damals sehr elektrisiert hat, was auch so diesen Zusammenhalt, den Einsatz und so anging. Mal schauen, was da passiert. Aber sieht nicht gut aus aktuell bei den Bremern, aber das sieht ähnlich schlecht aus bei RB Leipzig aktuell, die ja dieses Spiel gegen Mainz verloren haben. Darüber haben wir schon geredet. Es war sehr unglücklich, weil eben auch durch diesen Elfmeter ein bisschen bedingt. Aber sie haben jetzt in den letzten 6 Spielen 3-mal verloren, 1-mal nur unentschieden, auch immer wieder gegen Teams, die da unten drin stehen, Punkte liegen lassen. Und das hätte ich eigentlich nicht erwartet. Jetzt eben gegen Mainz, unter der Woche gegen Pauli nur unentschieden, da spät noch den Ausgleich kassiert, haben gegen Union verloren und gegen Leverkusen auch. Gut, die sind dann weiter oben, aber ja, Union, Pauli und Mainz, gegen die jeweils nur insgesamt nur einen Punkt geholt. Und das kann denen nicht schmecken, die Leipziger dadurch auf Platz 5 abgerutscht. Die sahen zwischendurch eigentlich wie der relativ wahrscheinliche Vizemeister aus, aber das hat sich ziemlich geändert. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht, weil ja, nicht Champions League erneut wäre, glaube ich, schon ein ziemlicher Schlag für die Leipziger.
Ole Werner vielleicht zu Werder Bremen?
Ich weiß nicht, ob der da hinpasst. Ich glaube, norddeutsche Mentalität passt da nicht hin.
Ja, das ist echt Quatsch. Nee, hast recht mit Leipzig. Habe ich auch schon mal angerissen. Ganz interessant, jetzt wo wir hier eine Deadline-Day-Folge haben, haben gerade Brajan Gruda verpflichtet heute.
Geiles Ding.
Richtig, richtig starker Transfer, ausgeliehen von Brighton. Also auf den freue ich mich extrem in der Bundesliga wieder. Mega cooler Kicker und natürlich wahrscheinlich auch im Hinterkopf bei diesem Wechsel, sich nochmal auf deutscher Bühne eventuell für eine WM-Nominierung zu zeigen. Und ja, finde ich sehr, sehr cool, den Transfer. Also da kann schon was passieren. Und generell bei den Leipzigern brauchen ein bisschen mehr Impulse wieder nach vorne. Das war jetzt gegen St. Pauli zu wenig, das war jetzt gegen Mainz zu wenig. Ich glaube, da kommt ein Brajan Gruda ganz recht. Dann nehme ich noch eben die Bayern der Vollständigkeit halber mit. Ich habe sie jetzt back-to-back in meinen Verlierern aufgeschrieben. Gegen Augsburg verloren, gegen den HSV. Lustigerweise habe ich im Zug zurück, ich war im hohen Norden übers Wochenende und im Zug zurück saßen auch ein paar Bayern-Fans und die haben auch dann gesagt, ja, irgendwie sagen alle, wir haben 2-2 verloren und der HSV 2-2 gewonnen. Und siehe da, genauso spiegelt sich das auch bei uns hier gerade wieder. Die Hamburger bei dir, bei den Siegern, die Bayern als Verlierer, muss man einfach so sagen, wenn du als Tabellenführer, Rekordmeister, müssen ja nicht alles noch aufführen, zu einem Aufsteiger fährst und dann nur einen Punkt holst, dann ist es einfach zu wenig. Das nur, um die Verlierer hier nochmal zu komplettieren. Da gehören die Bayern in dieser Woche leider wieder mit hin.
So ist es. Das hatte ich dann auch nicht auf der Bingo-Karte, dass das zweimal hintereinander passiert bei den Bayern. Aber jetzt vielleicht mal wieder ein Gegner aus der oberen Tabellenhälfte mit den Hoffenheimern. Vielleicht klappt es dann mal wieder besser.
Absolut. Und unter der Woche hat es ja eigentlich noch ganz gut geklappt. Lass uns noch einmal schnell losfliegen. Und da landen wir in Eindhoven zum Start. Denn da haben die Bayern noch gewonnen. Da sah es auch noch gut aus. Mann, diese Wahnsinnskonferenz, 18 Spiele gleichzeitig. Es hat schon Bock gemacht, ne? Es hat schon Spaß gemacht.
Ja, extrem geil. Also allein in der Natur der Sache, wenn du 18 Spiele parallel hast, wirst du Spektakel haben. Und das gab es ja dann zum Ende mit Benfica gegen Real. Krasser, als man sich's, glaube ich, hätte erhoffen können.
Absolut. Also noch nie sowas gesehen. Dafür muss man diesen Sport lieben. Benfica checkt bis vor 2-3 Minuten vor Schluss gar nicht, dass sie noch ein Tor brauchen, um weiterzukommen. Dann irgendwann kommt es durch, alle springen auf, Mourinho, die Bank, alle sagen, ey, vor, vor, vor. Und dann macht wirklich Trubin das Ding am Ende rein, der Torwart, und schießt sie damit auf Platz 24, was gleichbedeutend mit den Playoffs ist. Unfassbar, einfach nur unfassbar. Und ein Grund, warum Fußball dann doch einfach sowas von geil ist. Aus deutscher Sicht ein bisschen ernüchternd. Ich war sehr, sehr positiv überrascht von den Leverkusenern. Villarreal spielt eine richtig starke La Liga-Saison eigentlich. Haben jetzt so einen kleinen Dämpfer gehabt. In letzter Zeit so ein bisschen abgerutscht, was die Spieler angeht. Ein paar Niederlagen am Stück da kassiert. Stehen trotzdem noch auf Platz 4 in Spanien. Und Leverkusen brauchte ja unbedingt diesen Sieg, um die Playoff-Teilnahme sicher einzufahren. Das haben sie gut gemacht. Dortmund und Frankfurt, ja, etwas ernüchternd. Frankfurt ja eh schon raus gewesen und dann irgendwie blutleer gegen Tottenham. Dortmund mit einem schwierigen Spiel gegen Inter, wo man jetzt aber auch sagen muss, das war jetzt nicht so, dass Dortmund da viel, viel schlechter war. Irgendwann hat sich dann durch eine individuelle Klasseleistung da, durch einen Freistoß, Inter dann eben abgesetzt. Aber es war jetzt auch wieder mal kein Spektakel da von den Dortmundern. Da hätte man sich auch definitiv mehr erhoffen dürfen, gerade zu Hause.
Ja, aber es finde ich jetzt auch kein Drama, weil die auch mit einem Sieg nicht ansatzweise in die Top 8 gekommen wären. Von daher jetzt nicht schlimm, würde ich sagen. Playoff-Gegner ist, glaube ich, machbar. Und deswegen mit Atalanta, die spielen zwar keine schlechte Champions-League-Saison, aber auch in Serie A sind die jetzt nicht mehr die Macht, die sie noch vor ein paar Jahren waren. Also kann man schaffen als Dortmund. Leverkusen, hast du auch gesagt, Villarreal, top La Liga-Saison, dafür grottenschlecht in der Champions League. Ein Punkt vorletzter mit Kairat im Punkt gleich. Das war ganz komisch, da haben, glaube ich, viele sich mehr erwartet, aber dann umso besser, dass Leverkusen sich da noch durchgesetzt hat. Ganz lustig auch Benfica, die durch diesen Sieg gegen Real wieder auf Real treffen in den Playoffs. das ist irgendwie auch geil. Mourinho da wieder gegen Real und Real ja mit zwei Spielern weniger, beziehungsweise zwei, die fehlen im Hinspiel. Asensio und Rodrigo, die da noch rot gesehen haben. Also kann man, glaube ich, sich drauf freuen. Und sonst, Barca noch in die Top 8 reingerutscht, da durfte ich auch das Einzelspiel kommentieren, das war auch eine interessante Partie gegen Kopenhagen, die auch noch Chancen hatten, und Sporting, sehr geil, so die Überraschungsmannschaft in der Top 8, die sich da in der Nachspielzeit noch gegen Bilbao durchgesetzt haben, 94. und damit mit dem 3-2 in die Top 8 gerutscht sind. Und ja, vielleicht noch so eine Beobachtung: 5 Premier League Teams in der Top 8, das ist schon krass.
Ja, ein bisschen schade irgendwie, aber auch so merkwürdig, ne? Weil also Tottenham und Liverpool, die hatten ja teilweise echt Probleme auch in der Liga. Chelsea ist jetzt auch nicht durchmarschiert und trotzdem ist es irgendwie dann international doch nochmal ein anderes Niveau.
Ja, trotzdem finde ich, man darf nicht vergessen, dass eben 3 der 5 erst am letzten Spieltag oben rein sind. Also das war jetzt nicht so irgendwie krass dominant. Da hat auch die Konkurrenz ein bisschen mitgespielt. Also dass zum Beispiel PSG und Newcastle sich da gegenseitig Punkte wegnehmen. Das hat dann eben auch dafür gesorgt, dass Chelsea, dass Man City oben reinkommen. Arsenal natürlich super dominant, alle 8 gewonnen. Aber der Rest war jetzt nicht so wahnsinnig stark, wie man vielleicht vermuten könnte, wenn man eben die Tabelle sieht.
Ja, und auch so ein Tottenham, ne? Also gut, die haben jetzt gegen Dortmund und Frankfurt gewonnen. Dortmund klammer ich noch mal ein bisschen aus, weil einfach ein so ein Spiel der Dortmunder, wo gar nichts ging, passiert mal, kann mal passieren. Frankfurt war jetzt halt schon raus. Da würde ich aber eigentlich sagen, wenn ich jetzt auf ein K.O.-Duell zwischen Dortmund und Tottenham setzen müsste, würde ich gefühlt alles Geld auf Dortmund setzen irgendwie. Also ich glaube nicht, dass Tottenham zum Beispiel jetzt so eine Mannschaft ist, die da wirklich für Furore sorgen wird. Schande auf mein Haupt, wenn es dann ganz anders kommt. Die waren ja schon mal im Finale, wo keiner irgendwie mit gerechnet hatte. Aber das zum Beispiel täuscht auch irgendwie so ein bisschen drüber hinweg. Ähnliches bei, keine Ahnung, Chelsea zum Beispiel auch. Also ja, darf man natürlich nicht verneinen. Die haben 5 Spiele von 8 gewonnen. Das ist schon auch einfach eine starke Leistung. Ist ja immerhin die Champions League. Dementsprechend glaube ich aber trotzdem auch, dass aus den Top 8, ja, so Arsenal, Bayern, Liverpool, Barca, City, die sind die wirklich dann in den ganz engen Favoritenkreis mit reinrücken. Und dann, wie letztes Jahr auch schon, wo ja Paris gerade noch so in die Playoffs kam und am Ende gewonnen hat, da sind dann eben Mannschaften wie Paris, wie Inter Mailand, wie Real Madrid, wie ein Atletico Madrid, weiß man aus der Vergangenheit, Turniermannschaft gefühlt, die da auch einfach aus den Playoffs dann noch ganz weit gehen können. Was ich ein bisschen schade finde, ist jetzt dadurch, dass Dortmund und Leverkusen 16. und 17. geworden sind. Gerade Dortmund, die halt in den letzten Spielen wirklich so ein bisschen ihre gute Position noch verloren haben, ist es jetzt halt so, dass falls beide weiterkommen sollten in den Playoffs, gibt es auf jeden Fall ein deutsches Duell dann im Achtelfinale mit den Bayern. Also der Turnierbaum ist so vorgezeichnet, dass einer der beiden, falls beide weiterkommen, dann gegen die Bayern spielen müsste. Ist, finde ich, immer ein bisschen schade. Also muss in der Champions League einfach nicht sein. Außer es ist dann im Finale oder so, weil so nimmt man sich halt quasi die eigenen deutschen Chancen gegenseitig weg. Finde ich immer ein bisschen blöd.
Finde ich doof, ja.
Ja.
Muss nicht sein. Verstehe, was du meinst. Finde ich aber ehrlich gesagt schlimmer, wenn man jetzt sagt, okay, mehrere deutsche Teams haben hier wirklich eine große Chance, weit zu kommen. Das sehe ich aktuell nicht so krass. Und ja, dann finde ich es auch mal ganz interessant, irgendwie deutsche Duelle oder generell aus der gleichen Liga mit Hin- und Rückspiel irgendwie schon finde ich schon irgendwie ganz cool, dann auch mal diese Dynamik zu haben. Ich erinnere mich da gern zurück an dieses schöne UEFA-Cup-Duell mit dem HSV im Jahr 2009.
Ja, stimmt schon. Es hat auch was Spannendes und kann legendär werden, das definitiv. Also was ich jetzt aber auf jeden Fall gut finde, ja?
Nee, sorry, irgendwie geil, wenn du halt irgendwie ein Team, das du so aus der Liga kennst, dann plötzlich unter so anderen Vorzeichen international triffst. Finde ich irgendwie, hat mal was.
Ja, auch schon.
Aber wo schade ist, was du recht hast. Recht.
Wo ich auf jeden Fall sehr froh bin, ist, dass jetzt in den Playoffs das nicht dazu gekommen ist. Weil das war ja, eine Möglichkeit, dass Dortmund jetzt gegen Leverkusen spielt und Atalanta gegen Olympiakos. Da finde ich so schon deutlich cooler. Also das bei aller, was du richtig sagst, bei aller Möglichkeit, da auch ein richtig spannendes, cooles Duell draus zu machen und unter diesen Vorzeichen mal zu spielen. In den Playoffs hätte es sich jetzt irgendwie blöd angefühlt, sag ich mal.
Ja.
Dann bin ich sehr gespannt, wie wir dann zeitnah über jene Playoffs sprechen werden. Da gibt es ja ein paar Duelle, die sind durchaus knackig. Zum Beispiel gibt es ein Nationenduell, Monaco gegen Paris. Dann haben wir Benfica Real, Galatasaray gegen Juve. Also da gibt es, glaube ich, einiges, über was man sprechen kann dann in Zukunft. Kommt noch alles. Wir sind für heute erstmal durch. Ist ein bisschen ausgeufert mit der Schiri-Diskussion, finde ich aber gut. War richtig, das jetzt auch nochmal so anzusprechen. Ich hoffe, ihr seid noch bis zum Ende mit dabei geblieben, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ja, hier nochmal der ausdrückliche Dank auch an euch und vor allem natürlich auch dir. Vielen, vielen Dank, Moritz, für diese, gerade auch von deiner Seite, muss ich sagen, da bin ich stolz, dich meinen Podcast-Partner zu nennen, weil ich bei all deinen Takes zu den Schiedsrichtern einfach nur da saß und so genickt und gelächelt habe. Das fand ich sehr gut. Fußballerisch hast du natürlich keine Ahnung.
Ja, ich bin hauptsächlich Schiedsrichter-Ultra. Was das Ganze drumherum angeht, ist mir egal. Sobald der Pfiff ertönt, gucke ich vom Handy hoch und schaue auf den Fernseher. Du hast gesagt, man musste da, finde ich, jetzt auch mal ein bisschen Thema machen, denn meiner Meinung nach, seit wir diesen Podcast machen, was jetzt schon über 2 Jahre der Fall ist, war das noch nie so ein Thema wie an diesem Spieltag. Also da in mehreren Spielen, auch weil sie, glaube ich, parallel liefen in der Konferenz, da alle diese Dinger zu haben, wo man wirklich sich krass drüber diskutieren oder auslassen kann, muss man dann auch das Ganze zum Thema machen. Und das haben wir zu Recht getan. Aber du, ganz wichtig, darfst mich gerne auch mal bremsen oder selber mal so einen emotionalen Monolog raushauen. Ich muss auch nicht immer der sein, der das macht. Also wenn du sowas noch hast, was du nicht losgeworden bist, mach das gerne.
Ich glaube, gerade was diese Folge angeht, bin ich alles losgeworden, was ich wollte. Und nehme mir dann in Zukunft mal vor, dich an die Wand zu reden mit Monologen.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.